Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Untamed. Mein Name ist Sina Oberle, ich bin Mentorin und Autorin und bin heute schon wieder nicht alleine. Und schon wieder mit demselben Typ. Hi Tim, schön, dass du wieder da bist.
Hey Sina, schön, dass ich da sein darf.
Jetzt die große Frage: Warum bist du wieder da? Das letzte Mal in unserer letzten Folge, also für diejenigen, die die Folge noch nicht gehört haben, hört euch die letzte Folge noch an. Ich hatte ja eigentlich ein paar Fragen an dich. Die kamen das letzte Mal gar nicht so hoch, weil wir einfach uns total im anderen Thema verquatscht haben, was aber auch super wichtig war. Aber deswegen sitzen wir heute nochmal da.
Ja, außerdem glaube ich, dass das total matcht, und wir das Potenzial haben, irgendwie 20 Stunden gemeinsam aufzunehmen.
Ist so. Ich freue mich
Ja.
drauf. Wie geht's dir
Ja.
denn heute?
Mir geht's gut, ich habe gut geschlafen. Meine Apple Watch sagt mir, ich habe einen hohen Schlafindex heute. Ich
Perfekt.
schlafe immer mit so einer Uhr, damit ich das irgendwie tracken kann. Und ich freue mich sehr auf das, was wir heute machen wollen. Ich glaube, du hattest gesagt gehabt, wir wollen das ist so schön, weil wir es Freestyle machen und hier nichts
Ja.
vorbereitet ist. Damit ist es echt und authentisch. Wir wollten ja im Grunde genommen über Männer und Frauen sprechen und du wolltest ein bisschen in die Sicht eines Mannes durchleuchten.
Genau, also weißt du, für mich oder für viele Frauen ist, glaube ich, immer so dieses, wir hören dann immer so Sätze, wenn ein Mann will, dann handelt er. Wenn ein Mann so und so, dann so und so. Oder und das bringt uns in so eine komische Unsicherheit, weil wir da dran ja ganz oft unseren Wert knüpfen, was natürlich unsere Thematik ist. Sprechen wir auch gleich drüber. Aber was ich denke mir so oft, hey, da, wo ich meine Ängste spüre, also vielleicht auch in Nähe und Intimität, aber halt eher im Empfangen als im Geben, hat ja ein Mann auch Ängste. Und wie drücken die sich aus? Wie zeigen die sich? Wie geht ein Mann mit diesen Ängsten um? Wie ist das Bewusstsein eines Mannes? Also klar, es gibt natürlich ganz viel unterschiedlich, aber ich glaube, dass es schon Unterschiede zwischen Mann und Frau grundsätzlich gibt. Und das sind so meine Fragen. Und jetzt bist du dran.
Ja, ganz grundsätzlich ist das ja so, dass Männer und Frauen vollkommen unterschiedlich aufwachsen. Ja, also Mädchen reden ja recht früh schon über Gefühle und wie es ihnen geht. Das geht ja in der Grundschule schon los. Bei Männern ist das anders. Da wird ja eher über Aktionen gesprochen. Ja, ich sag mal, bestes Beispiel ist, wir treffen uns nach der Schule auf dem Fußballplatz. Dann ist das so und dann hat man gemeinsame Aktionen. Und über Aktionen müssen wir in dem Zusammenhang auch sprechen, weil ich glaube, dass wenn wir das Thema Nähe mal nehmen, ja, ist das ja häufig so, dass Frauen den Wunsch haben, hey, nach Nähe und er sucht keine Nähe zu mir, sage ich jetzt mal, ist ja ein Thema in vielen Beziehungen. Und ich finde oder glaube, Männer sehen das einfach ganz anders. Aus meiner Sicht ist es so, wenn du Nähe willst und Nähe gibst, also ein Beispiel ist, du legst dich abends aufs Sofa, nimmst den Arm deines Partners hoch und legst dich in den Arm von ihm, dann hast du als Konsequenz ja Nähe sofort und ungefiltert. Wenn wir in der Erwartungshaltung bleiben, dass es ja so oder so sein müsste, entsteht ja Not. So, wenn wir aber Nähe geben, erleben wir Nähe direkt. Dazu denke ich, dass es zusätzlich so ist, dass Männer grundsätzlich so sind, also wenn sie sich entschieden haben, haben sie sich entschieden. Ich sage mal ein Beispiel. Eine Frau sagt, hey, liebst du mich eigentlich noch? Und für einen Mann ist diese Frage wirklich völlig absurd, weil, ja klar, sonst würden wir ja nicht zusammen wohnen. Also ich habe mich ja entschieden. So. Frauen erleben aus meiner Sicht Verbundenheit über gemeinsame Dinge, über gemeinsame Zeit, über gemeinsame Aktivitäten, über Austausch, gemeinsame Gespräche. Männer erleben Verbundenheit immer. Wenn sie sich mal entschieden haben, ist diese Verbundenheit zur Partnerin, die Frauen über diese gemeinsamen Dinge erleben, die ist immer da. Darum stellt sich die Frage nicht. Und für eine Frau ist das absurd, weil eine Frau erlebt es ja vollkommen anders. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich darauf einzulassen, ey, also wir haben ja nicht mal dieselben Organe. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Und deswegen können wir auch nicht sagen, dass du so empfinden wirst wie ich, weil ich empfinde ganz anders. Ja. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil, dass Männer Verbundenheit, wenn sie sich entschieden haben und wenn sie lieben, einfach immer erleben. Und Frauen erleben das, was ein Mann immer erlebt, über gemeinsame Dinge.
Also ich glaube, für uns Frauen ist es ganz oft schwierig. Bedürfnis versus Bedürftigkeit. Also weißt du, so
Voll.
dieses Bedürfnis zu haben und zu äußern und halt nicht bedürftig zu sein, weil das ist so ein schmaler Grat zwischen ich äußere, was ich brauche und ich komme direkt in Abhängigkeit, weil wenn du es mir nicht gibst, fühle ich mich nicht geliebt. Das ist so schwierig. Und ich weiß, dass, also das ist ja auch das, was ich in meinem Buch geschrieben habe, dass jeder Mensch ist ja ein Spiegel von uns und zeigt uns genau das auf, wo wir uns selber verlassen, wo wir selber noch im Außen suchen. Und ich lebe ja auch so diesen Grundsatz von, hey, du kannst dir alles selbst geben, aber trotzdem gehen wir ja natürlich in Verbindung und wir gehen in, also zumindest sollten wir raus aus Bindung gehen, rein in Verbindung, weil das eine halt von Abhängigkeit und Angst definiert wird, also in meiner Vorstellung, und das andere einfach von Liebe. Und dann werde ich immer wieder damit konfrontiert, dass ich mir denke, okay, also ich bin da vielleicht aber auch manchmal ein bisschen zu verkopft und mache mir zu viele Gedanken, aber wo kann ich einfach wirklich mein Bedürfnis äußern, was ich brauche, ohne bedürftig zu sein und direkt abgewatscht zu werden? Und dann kommt ja so dieser Punkt, wo ich mir dann denke, ja, okay, wenn er mir das nicht gibt, dann ist es sofort wieder mein Spiegel und dann muss ich mir das wieder geben. Und so kannst du dich ja im Stillen unendlich heilen. Und dann kommen Frauen, glaube ich, irgendwann an den Punkt, dass sie diesen Prozess x-mal durchmachen im Stillen. Und dann haben sie sich emotional so weit weggetrieben von dem Mann, dass sie sich trennen und dann steht der Mann da und denkt sich, ja, was ist denn jetzt passiert? Wenn
Das
das alles im
ist ein
Hintergrund passiert.
Phänomen. Ja,
Das ist
das ist
so
ein
krass,
Phänomen.
wirklich.
Männer merken ganz häufig Trennungen nicht, weil Frauen ja Trennungsprozesse in den Beziehungen durchlaufen. Und ich sage immer wieder, hey, hör mal genau zu. Solange wie sie nörgelt, solange wie sie sich beschwert, solange wie sie mit dir diskutiert, kämpft sie eigentlich um die Beziehung.
Ja, ist so.
Beim Bezug auf, wann ist es ein Bedürfnis und wann rutsche ich in Bedürftigkeit, würde ich sagen, nicht jedes Bedürfnis muss ausgesprochen werden. Es gibt Bedürfnisse, die dürfen einfach ausgelebt werden. Das bedeutet, wie ich es gerade gesagt habe, wenn du das Bedürfnis nach Nähe hast, gib Nähe. Die Konsequenz ist, du hast Nähe sofort. Wenn dein Partner dauerhaft keine Nähe möchte und dich dauerhaft ablehnt, ja, dann musst du dir die Frage stellen oder dann darfst du dir die Frage stellen, ist das der richtige Mensch an meiner Seite, weil Nähe ist mir wichtig. So, aber ich glaube, und das ist ein Thema zwischen Mann und Frau, dass es nicht lösungsorientiert ist, wenn man beide Seiten betrachtet, wenn ich dauerhaft darüber spreche, was ich jetzt eigentlich erwarte, was der andere tun sollte. Das klingt so, als würde ich den anderen verändern wollen. Hey, wenn du Nähe brauchst, hol dir Nähe. Wenn du deinen Partner küssen willst, küsse ihn. Wenn du mit deinem Partner kuscheln möchtest, kuschel mit ihm, weil du hast das alles direkt und ungefiltert. Wenn ich aber in die Erwartungshaltung gehe, der andere müsste so sein wie ich und der müsste jetzt auch fünfmal am Tag ankommen und mich küssen und müsste an mir kleben die ganze Nacht und mit mir gemeinsam so einschlafen, weil ich so bin, dann entsteht Not und dann entsteht auch Bedürftigkeit.
Verstehe. Also ich glaube so für uns, also Frauen, ist es mit Sicherheit nicht bei jeder so, aber ich merke das selber bei mir auch. Wir müssen, glaube ich, ganz oft aufpassen, dass wir nicht in so eine Retterrolle verfallen. Und
Total.
es ist so heftig, wirklich. Und ich bin da auch bei mir schon, weil ich hatte das immer in Beziehungen, dass ich, das waren wie so Aufgaben. Also, die ich mir selber gesetzt habe, ja, diesen Menschen rette ich jetzt. Diesen Menschen liebe ich jetzt so stark, dass er heilen kann. Und das, heute weiß ich natürlich, dass das ein eigener Kampf war, den ich geführt habe, um mir selber natürlich diese Bestätigung zu geben, um mir meinen Wert zu holen. Und das ist ein Kampf, den kannst du niemals gewinnen. Niemals.
Niemals, weil das ja im Grunde genommen schon fast übergriffig ist, weil du es
Richtig, ja.
über den Kopf des Menschen hinweg machst.
Ja.
Weil wenn der Mensch das wirklich will, würde er anfangen, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Wenn du über seinen Kopf hinweg entscheidest, und das ist übergriffig, nee, ich will ihn jetzt heilen, dann geht es schief.
Das ist halt ein Muster, das geht so weit in die Kindheit zurück. Ich kenne diese Rolle ja nicht erst in Beziehung, ich kenne ja auch schon als Kind.
Ja,
Weil
klar.
irgendwann findest du natürlich, also als Kind, gerade in Bezug zu deinem Vater, findest du ja einen Weg, worüber du Aufmerksamkeit bekommst. Und mein Weg war, für meinen Vater da zu sein, seine emotionale Last zu tragen, seine emotionale Unreife auszubalancieren, ja, und Verantwortung zu tragen für das, was er gefühlt hat und nicht ausgesprochen hat. Und wir hatten eine sehr enge Verbindung und aber auch eine, also keine Vater-Tochter-Beziehung, es war, wir waren Freunde. Also so hat er mich behandelt und teilweise auch in Konkurrenz zu seinen Frauen gesetzt. Und in dieser Rolle bin ich groß geworden. Und als Kind habe ich natürlich das nicht hinterfragt, weil das war ja der einzige Weg, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das halt abzulegen, das geht nicht in der ersten Beziehung, sondern das wird dir über Beziehungen gespiegelt und irgendwann kommst du an den Punkt, so wie ich in den letzten 3 Jahren, das ist eben auch Teil meines Buches, was ich geschrieben habe, wo ich gemerkt habe, scheiße, dieses Muster greift nicht mehr. Und es nährt mich nicht mehr. Und ich komme damit nicht ans Ziel. Und ich kann diesen Kampf nicht mehr führen, weil er meine Substanz geht. Und das ist halt natürlich ein Brechen da drin. Und das Krasse ist, das Muster ist ja bewusst. Im Verstand ist das immer klar. Erklären kann ich mir das. Aber das abzulegen ist so ein Identitätsverlust, weil du gar keine Vorstellung hast, dass du einfach als Frau im Seinszustand sein kannst, ohne für Liebe zu kämpfen, ohne zu retten, ohne etwas tun, ohne zu geben, einfach nur zu empfangen.
Es ist wahnsinnig schwer, also was heißt wahnsinnig schwer? Es ist unterschiedlich bei den Menschen, aber Muster zu durchbrechen, die sich im Grunde genommen in der Kindheit entwickelt haben und die dein Leben prägen. Ich vergleiche das immer mit einem Profisportler. Nehmen wir mal Michael Jordan, den kennt jeder. Ja. Michael Jordan in seiner Prime. Dann gehe ich zu ihm und sage, hey, du wirfst Scheiße. Roll mal den Ball über die hinteren Finger ab, nicht über Zeigefinger und Mittelfinger. Ja, dann würdest du mehr Körbe treffen. Dann wird er in der Situation, im Spiel, wenn er in Bedrängnis gerät, immer so handeln, wie er immer gehandelt hat. Er wird auch immer so werfen, wie er immer geworfen hat. Das heißt, man muss darüber eine Weile sprechen. Irgendwann fällt ihm ein, ah, heute möchte ich das mal umsetzen, wenn ich in so einer Situation, wenn ich werfen darf oder werfen kann. Dann wird er trotzdem so werfen, wie er geworfen hat. Und dann wird er denken, ah, warte mal kurz, ich habe das jetzt im Kopf. Beim nächsten Wurf will ich es machen. Dann wird er es mal ausprobieren. Dann wird er sagen, ah, so richtig gut hat das nicht funktioniert. Ich werde das mal ein bisschen üben müssen. Dann wird er es üben müssen. Er wird es immer wieder tun müssen. Irgendwann wird er das in den Spielen umsetzen können. Und irgendwann wird er feststellen, okay, das hat besser funktioniert. Und so, das kannst du adaptieren im Grunde genommen aufs Leben. Du brauchst diese Wiederholungen. Du brauchst diese, immer wieder diese Klarheit, immer wieder die Realität. Ja, weil viele Menschen ja gar nicht in der Realität leben. Du hörst das immer wieder, wenn Menschen oder gerade Frauen in ungesunden Beziehungen sind. Ja, dass sie sagen, ja, aber ich vermisse ihn ja trotzdem. Ich will ihn als Mensch nicht verlieren. Ja, vielleicht können wir ja sowas wie Freunde sein. Und ich dann sage, ja, aber guck, okay, warte mal kurz. Warum willst du das machen? Ja, weil der Mensch mir einfach wichtig ist. Ich sage, warum ist dir der Mensch wichtig? Weil er nicht möchte, dass du mit deinen Freundinnen zusammen ausgeht, weil er deine Freundinnen für ungesund und toxisch hält, weil er möchte, dass du zu Hause bleibst, weil er dir sagt, was du anzuziehen hast, weil er dir sagt, dass du falsch bist, weil er dir sagt, dass dein Business falsch ist, weil warum? Ja, stimmt. Ich habe diese Fälle immer dauerhaft 20, 30 Mal. Ja, stimmt, eigentlich hast du recht. Ich sage, wir sprechen hier nicht von einer Herzensangelegenheit, wir sprechen hier von einem Nervensystem und wir reden hier davon, dass du die Not nicht aushalten willst. Du willst die Not nicht aushalten. Wenn dieser Mensch weg ist, ist es ja nicht nur, dass der Mensch weg ist, sondern da stirbt ein Stück Identität, da stirbt ein Stück, das ist mein Zuhause, das ist mein bester Freund, das ist meine Sicherheit, das ist mein Halt, es bricht alles weg. Und wenn wir diese Not nicht aushalten wollen, wenn wir dann nicht bereit zu sind, die Konsequenzen zu tragen, dann können wir uns auch aus solchen Beziehungen nicht lösen.
Ja, das ist so krass. Und ich glaube auch, dass wir uns dadurch, dass wir in so eine Retterrolle oft kommen, dann ist ja so viel Kapazität, die wir haben, damit besetzt. Und wenn wir diese
Voll.
Kapazität durch eine Trennung oder durch ein Ich gehe jetzt oder ich reduziere das, dann ist da ja eine Leere. Und die Leere, also diese Kapazität wurde ja gefüllt, um etwas zu verdecken, um die Leere nicht auszuhalten, weil in der Leere müssten wir uns ja selbst begegnen. In der Leere müssten wir einfach mit uns sitzen.
Das heute ist es Leere. Als Kind kann es sogar Todesangst gewesen sein.
Richtig, genau. Und das Nervensystem erkennt ja nicht den Unterschied zwischen dir als Erwachsener und als Kind. Es ist die Situation, die triggert und es wird ausgeführt, weil es dich eben ja schützt und dieser Schutz war ja begründet. Der war ja real.
Genau.
Und da finde ich es aber dann immer so gut, ich als natürlich massiv mitfühlender Mensch, empathischer Mensch, denke mir immer, ja, okay, aber mein Gegenüber hat das ja auch. Das ist ja eine reale Angst. Also, wieso sollte ich ihn da drinnen alleine lassen? Aber da kommt natürlich.
Ja, aber dann verschiebt sich ja der Fokus, dass du gehst von deiner Not weg,
Ja.
stürzt dich als Retterin zu 100% in dein neues
Ja.
Projekt. So, und man hat Verständnis. Ich verstehe, warum er so reagiert. Ich
Ja.
verstehe, warum er sich distanziert. Ich verstehe, warum er jetzt gerade keine Beziehung möchte. Ich verstehe, warum er trotzdem immer wieder ankommt und was auch immer. Wir haben großes Verständnis dafür und die Verbindung zu dir selbst stirbt Stück für Stück, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Sobald der Fokus ausschließlich darauf ausgerichtet ist, was dem anderen gut tut und du nicht mehr darüber nachdenkst, was ist für dich gesund, ab dem Moment sprechen wir von einer emotionalen Abhängigkeit.
Absolut. Also ich würde sogar wirklich sagen, dass wir, also ich kenne wenig Beziehungen, wo das nicht genauso stattfindet. Vielleicht natürlich sichtbar in anderen Dingen. Also jetzt nicht unbedingt in diesen, die eine rettet und der andere haut ab oder so, sondern in ganz vielen Mustern. Also wenn ich mir die Väter von meinen Freundinnen angucke und den Partner, das ist einfach eine Parallele, die ist einfach erschreckend.
Das ist so,
Es ist
ja.
erschreckend und das ist halt klar, in unserer Gesellschaft ist natürlich, wenn ein Mann präsent ist und für die Familie da ist, dann ist es erstmal ein guter Mann, also ein besserer Mann, wie einer, der halt die ganze Zeit abhaut und keine Nähe zulässt. So. Aber das Muster da drin ist ja ganz oft, dass dieser Mann trotzdem, also der hat halt ein anderes Muster da drin, der will sich vielleicht dann auch immer als Opfer sehen und ja, wenn meine Frau nicht so, so und so wäre, dann, das ist ja genau, der ist vielleicht präsent in der Familie und der tut viel, aber aus welcher Haltung kommt das Tun? Das ist ja auch wieder, ich werde da drin nicht gesehen, ich tue ja alles, ich opfer mich auf. Also es ist halt wirklich, und je mehr du hinguckst, umso mehr denkst du, okay, wo sind denn diese Beziehungen auf Augenhöhe? Also weißt du, so in Verbindung, und ich glaube, dass jetzt gerade, also so, ich würde mal sagen, so wie ich es wahrnehme, seit 2 Jahren ungefähr, passiert in Verbindungen extrem viel. Können wir auch astrologisch herleiten, dass da gerade viel
Voll.
crasht. Also Beziehungen trennen sich, Menschen begegnen sich, die aber nie wirklich zusammenfinden, aber um sich halt extrem zu spiegeln. Da geht es natürlich unter dieser ganzen Thematik um die Selbsterkenntnis, bei sich anzukommen und alte Muster zu durchbrechen. Also so fühle ich das, dass das gerade für uns im Kollektiv brutal wichtig ist, dass wir genau diese Muster auf dem Silbertablett bekommen. Und wie geht es am einfachsten? Durch Verbindung, Beziehung, Liebe. Das ist nun mal das ist der Kanal, der am krassesten greift, weil das ist natürlich dann der Unterschied zwischen Persönlichkeitsentwicklung und spirituellem Erwachen, sage ich jetzt mal so. Und da gibt es einen massiven Unterschied. Also ich habe mich 10 Jahre mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Das war eine Entscheidung. Ich habe mich entschieden, heute Sonntag journal ich und setze mich hin und schaue mir ein Thema an.
Da habe ich mal eine Frage.
Ja.
Was ist aus deiner Sicht das stärkste Journal, um sich persönlich, um seine persönlichen Muster aufzudecken? Welche Fragen würdest du dir täglich stellen? Und wie lange, über welchen Zeitraum?
Also ich glaube, das, was am krassesten bei mir greift, ist, wenn ich mir die Frage stelle, ob ich in einer Situation oder mit einem Menschen Frieden empfinde. Also das merke ich halt ganz oft, weil ich in diesem Wort Frieden, das spiegelt mir ganz viele krasse Emotionen. Weißt du?
Sehr gut.
Das ist richtig crazy. Und da merke ich dann voll oft, wenn ich mir diese Frage stelle, merke ich ganz oft, okay, krass. Ich würde zwar gerne mit diesen Menschen Frieden empfinden oder ich würde gerne in diesem Bereich und dieser Situation Frieden empfinden und Frieden halt auch hier als was ist Frieden für mich? Und dann merke ich so viele Dinge. Dann merke ich auf einmal, okay, aber das tue ich nicht. Dann merke ich, wie mein System sofort reagiert und sagt, ja, aber. Also wie, als würde ich mir gar nicht erlauben, das überhaupt zuzulassen, mir einzugestehen, dass ich da gar keinen Frieden empfinde. Und dann kommt es natürlich, dann löst sich eine Schicht nach dem anderen. Das geht bei mir in dieser Frage sehr, sehr schnell, weil ich dann halt natürlich merke, ich bin gar nicht in der Lage, diesen Frieden selber auszuhalten. Weil ich in der Kindheit groß geworden bin, da war Drama ganz oben auf der Ordnung. Und Drama war für mich Liebe. Drama war für mich Verbindung und
Zu
auch
Hause.
Frieden. Und wenn ich jetzt kein Drama habe, den ich mir die ganze Zeit selber erzeuge, dann ist da Leere. Und da denke ich mir, das kann nicht sein. Dann bin ich ja niemand da drin, weil dann kann ich ja nicht mehr retten, dann kann ich nichts mehr tun, kann ich nichts mehr machen, kann ich nichts mehr analysieren. Und mein ganzes System hat die ganze Zeit versucht, genau das zu vermeiden. Also habe ich natürlich auch genau so ein Leben geführt. Immer wieder in ganz vielen verschiedenen Bereichen.
Ich mache ja so eine Aufgabe einmal im Jahr,
Ja.
seit 2014. Ich stelle mir einmal im Jahr, ich mache das immer für 3 Monate, Januar, Februar, März. Ich mache das immer, Januar, Februar, März. Ich fange am 1. Januar an und journal das einfach 7 Tage die Woche. Und es ist so krass, wie ich durch diese beiden Fragen jedes Jahr einfach das, was gerade an Mustern zur Verfügung steht, vollständig aufdecke und löse.
Das, ja.
Und zwar erstens, was habe ich heute getan, was ich nicht tun wollte? Ja, so, also im Grunde genommen, alles, wo ich Ja gesagt habe, obwohl ich Nein fühle. Ja, vielleicht hatte ich keine Zeit, habe trotzdem Ja gesagt, habe mich wieder überflutet mit Dingen. Vielleicht habe ich auch in einem Konflikt meinen Mund gehalten und hab den Konflikt nicht geführt. Ja, also es können ganz unterschiedliche Sachen sein. Und zweite Frage, was habe ich heute nicht getan, was ich tun wollte? Und zwar, alles, was wir uns ja selber vornehmen, das ist ein Glaubenssatz von mir, alles, was wir uns selber vornehmen, müssen wir tun. Wenn ich jetzt sage, es können Kleinigkeiten sein, ich möchte jetzt mein Haus noch saugen oder muss noch mal zur Apotheke und ein Rezept einlösen oder ich wollte noch mal zur Post, was auch immer, oder ich wollte zum Sport, dann muss ich es tun, weil ich der Meinung bin, dass der Selbstwert eines Menschen ja nicht damit zusammenhängt, ob die Haare gerade gut liegen, ja, oder ob wir gerade gut aussehen. Ich glaube, dass der Selbstwert eines Menschen essentiell damit zusammenhängt, ob die Dinge, die wir uns selber vornehmen, ob wir sie wirklich tun. Weil wenn du die Dinge, die du dir selber vornimmst, wirklich tust, dann fängst du an, dich unterbewusst ernst zu nehmen. Und damit müssen es die anderen auch, weil du energetisch was ganz anderes ausstrahlst. Das bringt mich extrem weiter, jedes Jahr. Und das mache ich ganz konsequent. Ich schreibe da ganz penibel alles auf, immer 5 bis 7 Sachen pro Frage. Du fängst dann an, es zu merken, und zwar vorher. Jeder kennt ja die Situation, du hast irgendwas entschieden und denkst dir, oh, eigentlich habe ich ja gar keine Lust oder gar keine Zeit oder eigentlich wollte ich das ja gar nicht mehr. Und du merkst es vorher. Und in dem Moment, wo du das Muster vorher spürst, kannst du es so nicht mehr tun.
Also was ich bei mir ganz krass merke, es gibt wie so verschiedene Ebenen in mir. So, das ist die eine Ebene, die ist ganz alt, also ich würde sagen, so vor 10 Jahren war die ganz aktiv, der habe ich einfach nur funktioniert. Da habe ich einfach gehandelt, da ist eine Situation passiert und mein System hat reagiert. Also ganz normal. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich glücklich bin, aber auch nicht unglücklich. Ich habe einfach mein Leben erlebt. So, sagen wir es mal so. Und dann war wie so eine andere Ebene. Das ist das, was ich Persönlichkeitsentwicklung nenne in meinem Fall. Die ist dann so vor 10, 12 Jahren losgetreten. Da habe ich Dinge erkannt. Da sind mir Dinge aufgefallen. Da haben gewisse Dinge nicht mehr so für mich Sinn gemacht. So, funktioniert aber trotzdem, aber nicht mehr Sinn gemacht. Dann kam ich so in diese ganze spirituelle Ecke rein, wo ich so gemerkt habe, ah, okay, meine Gedanken beeinflussen meine Realität und auch mein Handeln. Und dann habe ich so erkannt, wenn ich so denke, dann passiert das, wenn das, und dann sind mir Muster aufgefallen. So, das war so dieses, dann habe ich mich plötzlich im Spiegel erkannt. Und dann konnte ich das angehen und verändern. Das war aber auch noch eine gewisse Ebene. Und dann vor 3 Jahren ist was passiert oder schleichend passiert, wo ich dann, da ging es nicht mehr darum, dass ich entscheiden konnte, was ich mir angucke, sondern da wurde meine Identität gecrashed und nichts, was noch versucht hat, also Kein System, das noch gegriffen hat, hat mehr gegriffen. Das heißt, ich habe einen kompletten Kontrollverlust erlangt. Und da habe ich dann gemerkt, an diesem Punkt habe ich gemerkt, dass die zweite Version, also die, die sich die Muster angeguckt hat, reflektiert hat, zwar schon super bewusst war, aber immer noch aus einem Komfort, einer Sicherheit raus, nur das zu tun, was nicht ganz weh tut. Und das fand ich so spannend. Und dann kam was, und dann, da glaube ich halt, dass äußere Einflüsse rein müssen. Also entweder eine Beziehung, die nicht gelebt werden kann, die deine Wunden berührt, ein Verlust, eine Krankheit, eine körperliche Einschränkung, irgendwas, was so dermaßen in dein Kontrollsystem greift, dass nichts mehr bleibt, was nicht zu dir gehört. Und das waren meine letzten 3 Jahre. Und es ist super schwierig für mich, das in Worte zu fassen, weil ich merke das ja auch an der Resonanz von den Menschen in meinem nahen Umfeld. Die haben sich halt immer gedacht, boah, Sina, mach doch mal das, und was ist denn jetzt mit ihr los und was macht sie denn da und hier und so? Und wieso hängt sie da noch in der Geschichte und wieso macht sie es nicht da? Und die ist doch nicht glücklich. Und ich dachte mir so, ja, nein, bin ich nicht. Aber das, was ich hier erlebe, ist ein komplettes auf links drehen und ein kompletter Identitätsverlust. Anders wie die 10 Jahre davor, weil da konnte ich noch aus der Identität verändern. Also das ist wie, ja, da bin ich halt zum Friseur und habe mir die Haare verändert, da habe ich mir mal das angeguckt, da habe ich mir mal meine Glaubenssätze, meine Kindheit, alles so ein bisschen so, das war auch schmerzhaft, das war auch wichtig, keine Frage. Aber das, was die letzten 3 Jahre war, das war, also ich war teilweise 6 Wochen hatte ich Magen-Darm. Also
Wahnsinn.
6 Wochen habe ich wirklich gebrochen und also was das, was man halt bei Magen-Darm hat,
Ja.
ich konnte nicht mehr, ich war nicht mehr fähig, nach draußen zu gehen. Das war so schlimm, und ich bin ja jetzt eh schon dünn. Das war schrecklich. 6 Wochen, den kompletten Sommer vor 2 Jahren. Und das hat mich so aus dem Leben geschossen. Und wenn du an so einem Punkt bist oder emotional, ist egal in welchem, also irgendeine starke Thematik, dann kannst du nicht mehr kontrollieren und dann kannst du nicht mehr entscheiden, was du dir jetzt anguckst. Und
Und
dann ist
jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Frage.
ja.
Weil das, was du beschreibst, erleben ja extrem viele Frauen, extrem viele alleinerziehende Mütter. Und jetzt für mich als Mann, wenn es dir so geht, wie es dir da ging, wie hast du es hinbekommen, zeitgleich noch Mutter zu sein und alles zu organisieren?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Also ich weiß es wirklich nicht, was wie ich.
Wie
Also
schaffst du es, morgens aufzustehen, dein Kind fertig zu machen, zur Schule zu bringen
keine
oder
Ahnung. Das,
keine
na,
Ahnung?
ja, wirklich. Also das, ich kann es nicht erklären. Und wenn ich mir meine letzten 2, 3 Jahre angucke, bin ich wirklich. Da denke ich mir, das ist nicht, das kann nicht menschlich sein. Also das kann kein Mensch aushalten.
Schaffen nur Frauen.
Und das ist so crazy, wirklich. Und dann ist natürlich das Außen komplett hilflos, weil die da sagen, ja, wenn die doch das machen würde, dann wäre es doch, also die wollen ja auch helfen. Die wollen auch sein. Aber du weißt ganz genau, da wo ich jetzt bin, bin ich richtig. Und das ist nichts, was ich über Nacht lösen kann. Weil das, was ich hier aufarbeite, sind 36 Jahre und wahrscheinlich noch Vorleben dazu und auch noch die Themen von meinen Eltern und Großeltern und schieß mich tot. Also das ist größer als das, ja, was ich irgendwie in einem Bereich lösen kann, wo ich mich einfach hinsetze und ich möchte diese Persönlichkeitsentwicklung nicht. Das war Teil des, das war mein Einstieg. Es war aber ein Einstieg. Das war, so wie ich in meinem Buch beschreibe, der Weg zum Fels. Und ich gucke aufs Wasser und sehe die Tiefe und die Weite. Der Weg dorthin ist ja, der macht dich nervös und du weißt, du wirst jetzt springen. Aber der Sprung selber und das Ankommen auf dem Meeresgrund und vor allen Dingen hast du bis zum letzten Moment die Hoffnung, dass da jemand ist und dich endlich rettet. Und ich hatte 3 Jahre, jeden Morgen bin ich aufgestanden und habe mich da drin gesuhlt, dass ich alles alleine machen muss. Und jetzt kommt halt das Spannende und da wird so für mich dieses alte Ego entkräftigt. Ich möchte das Ego nicht immer so schlecht reden, weil ich glaube, ein Ego-Tod ist nichts, was wir, also wir werden das Ego nicht lösen, sondern es ist halt, das sind die verletzten Anteile da drin oder keine Ahnung, aber dieses alte Ego, das halt immer noch versucht hat, dieses aus diesem sicheren Konstrukt zu heilen. Das alte Ego war bereit, Themen anzugucken, aber nur solange es noch existieren durfte. Und mit diesen letzten Jahren oder was ich beschrieben habe, was ich da erlebt habe, ist einfach Folgendes passiert. Und zwar musste ich mich selber im Spiegel angucken und erkennen, wo ich genau diese Rolle spielen wollte, die ich spielen wollte. Die Retterin, die alles macht und die dann am Abend da sitzt und denkt, ich habe alles gemacht und keiner hält mich. Und das ist das Schmerzhafteste, wenn du erkennst, dass auch das du bist. Und dass auch das du bist, der sich das kreiert. Weil man hat ja so oft dieses Gefühl von, ich mache alles und suhlt sich dann da drin in der Hoffnung,
Was
dass halt.
passiert denn, wenn du es nicht mehr machst? Was passiert denn, wenn du sagst, ich kümmere mich um mein Kind oder ich kümmere mich um meine Kinder, aber ansonsten muss sich jeder um sich selbst kümmern. Ich mache das nicht.
Also erstmal anfangs war das gar nicht möglich. Ich kam da gar nicht hin.
Ja, klar.
Ich kam da
Aber
gar
was
nicht hin.
passiert, wenn du es trotz, wenn du es tust? Irgendwann kommt man ja an den Punkt.
Also dann habe ich halt einfach das, also A hatte ich das Gefühl, es funktioniert so nicht. Also einfach nur so, das war einfach so ein Satz in mir, es funktioniert so nicht. Und B hatte ich wirklich das Gefühl, wer bin ich denn dann? Also dann will mich doch keiner mehr. Dann ist doch Verbindung, Freundschaft, alles, was existiert in meinem Leben und mich definiert, bricht dann weg, weil wenn ich es nicht mehr halte, dann hält es niemand. Und dann ist ja die Erkenntnis und der Schmerz, dass ich es allein gehalten habe.
Kennst du die Situation, oder ich sag mal anders, viele, viele Frauen kennen ja die Situation, den Typen, den du haben willst, der hat kein Interesse, und die, die du nicht haben willst, die hängen dir gefühlt am Rockzipfel, ne, und haben großes Interesse. Und der Unterschied besteht aber häufig in dem, was ich selbst lebe oder in dem, was die Frau lebt. Bei den Typen, wo sie kein Interesse hat, ist sie, wer sie ist. Sie redet nicht zum Mund, sie opfert sich nicht auf, sie macht alles so, wie sie es für richtig
Ja,
hält. Und das
genau.
sorgt immer für eine sehr, sehr starke Anziehung. Sobald da jemand ist, der potenziell in Frage kommen würde oder wo eine Anziehung entsteht, fangen ja Frauen an, genau das nicht mehr zu tun.
Ja.
Dabei ist genau das weibliche Energie, ist es genau das eben so zu sein, wie du eben bist.
Ja, weil es einfach für uns Frauen, und ich glaube, das unterschätzen wir massiv, dass wir genauso viel Angst wie Männer haben vor Nähe, vor Intimität und vor Herzöffnung. Nur ist es bei uns halt versteckt. Also wir denken, wenn wir geben und das Geben, also das Retten, das Geben, das ist die Liebe, aber wir können es ja gar nicht empfangen. Wir geben so viel, dass da gar kein Raum ist zu empfangen. Weil dieses Empfangen ja eine ganz andere Qualität und Fähigkeit herholt, weil da müsstest du ja sein. Also im Empfangen tust du ja nichts, sondern dann
Nee.
bist du. Und das ist natürlich dann kommen wir in dieses weiblich-männliche Energieanteile in dir. Dann ist ja immer die Frage, was hast du selber erlebt? Wo definierst du immer noch darüber, dass du nur jemand bist, wenn du diese männliche Energie lebst oder die weibliche? Und ich hatte, bei mir war das meine Mama, die dadurch, dass sie alleinerziehend war, die hat nur männliche Anteile gelebt, weil sie gedacht hat, die muss mir ja auch ein Vater sein. Der Vater war aber da. Also die waren halt nur getrennt. Aber sie hatte die Vorstellung, der erfüllt ja seine Vaterrolle nicht in ihrer Vorstellung und hat deswegen die männliche Energie übernommen. Und dadurch ist mein Vater in die weibliche Energie gerutscht und so hatte ich ein Kuddelmuddel und bin eigentlich als Frau mit einem Frauenbild groß geworden, dass eine Frau einfach alles leisten muss, alles tragen muss, weil sonst funktioniert es nicht.
Hast du das Gefühl, dass du viel männliche Energie in dir trägst?
Mittlerweile nicht mehr. Also wenn ich mich vor vielen Jahren betrachte, dann massiv. Ich habe aber immer noch viel, und das ist ja genau dieser Punkt von Funktion und Leistung. Das habe ich noch stark in mir. Ja, das spüre ich noch.
Aber fühlst du dich weiblich?
Ja.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, dass ich auch ganz viel Erdung ausstrahlt, ganz viel Ruhe und Stille, das sind alles für mich ganz weibliche Aspekte, die ich auch super gerne verkörper, die mir auch in der Natur liegen. Aber dahinter ist eine gewisse Perfektion. Also das fließt nicht einfach so, sondern das ist eine Perfektion, um dorthin zu kommen. Und das ist der männliche Anteil, der diese Perfektion hält. Wobei ich eigentlich weiß, dass ich das gar nicht bräuchte, weil das ist ein Naturell von mir.
Aber du denkst extrem viel.
Ich denke viel, ja. Das ist mein
Ja,
Jungfrauenanteil. Mondjungfrau, Aszendentjungfrau, aber Stiersonne. Und das ist genau die Kombi. Genau die Kombi. Dieses Erdende, dieses, ja, dieses auch sehr loyal und Sicherheit, aber halt alles im Zerdenken. 15 Mal durchkauen, weil sonst kann ich es nicht fühlen. Das ist ganz krass. Ja.
interessant. Ich finde, dass das Schwerste oder die Kunst darin besteht, sich in Beziehungen fallen zu lassen. So, also eben zu sagen, ich konzentriere mich aufs Fühlen. Wir neigen ja auch dazu, wenn wir Menschen kennenlernen, Dinge völlig falsch zu interpretieren. Also plötzlich stören uns Kleinigkeiten oder mich triggern Dinge. Und das hat ja nicht immer was damit zu tun, dass der andere jetzt primär etwas falsch macht, sondern wir haben ja häufig auch die Situation, dass das alte Verletzungen sind, aus vorhergehenden Beziehungen oder aus unserer Kindheit. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir uns in diesen Momenten darauf fokussieren, zum Beispiel zu sagen, ja, okay, Kopf, alles klar, aber wie fühle ich mich gerade? Wie fühle ich mich jetzt neben diesem Menschen? Fühle ich mich wohl? Ist das schön für mich? Vielleicht sogar habe ich Frieden, so wie du das gesagt hast. Und wenn die Antwort ja ist, darfst du natürlich zu deinem Kopf und deinem Nervensystem sagen, halt die Klappe und dich auf die Erfahrung fokussieren oder dich auf die Erfahrung konzentrieren. Weil ich glaube, dass Reflektieren wichtig ist, aber zu viel Reflektieren bedeutet, ich kann nicht mehr fühlen. Ich habe mal einen Bericht gelesen von einem der bekanntesten Naturwissenschaftler der Welt. Der hat einen Nobelpreis gewonnen. Ich weiß den Namen nicht mehr. Und der hat beschrieben, dass er als Kind die Natur geliebt hat. Er hat es geliebt, im Wald zu sein, die Dinge zu beobachten und hat sich vollständig darin verloren. Und gerade weil diese Liebe zur Natur so groß war, hat er sich dafür entschieden, Wissenschaftler zu werden. Ab dem Moment, wo er angefangen hat zu studieren, war es weg. Dieses Gefühl war nicht mehr da, weil er nur noch im Untersuchen war. Ich sage immer, stell dir vor, du gehst spazieren auf einer Waldlichtung. Ja, kommst auf eine Waldlichtung und vielleicht morgens keine Menschen, du hast kein Handy bei, nichts. Und dann kommt 10 Meter neben dir ein riesengroßer Hirsch aus dem Wald. Und du beobachtest dieses Tier und du hörst die Geräusche und du lässt dich voll auf den Moment ein. Dann bist du in dem Moment verbunden mit dem Tier, du bist verbunden mit der Natur, du bist verbunden mit dir selbst. Was würde denn ein Jäger in derselben Situation tun? Er würde vielleicht die Zacken vom Geweih zählen, ja, würde daran das Alter des Tieres festmachen, würde sich vielleicht darüber nachdenken, wie gut sich dieses Riesengeweih in seinem Esszimmer machen würde und was seine Freunde vielleicht dazu sagen würden. Der ist weder verbunden mit dem Tier, noch verbunden mit der Natur, noch verbunden mit sich selbst, weil er nur damit beschäftigt ist, die jeweilige Situation, also die Situation jetzt gerade vollständig zu untersuchen und zu analysieren.
Ja, und weil er ein
Und ich,
Ziel hat, oder?
ja, klar.
Aha, aber das
So.
ist ja spannend. Das bedeutet eigentlich, sobald wir uns Ziele setzen, werden wir rational.
Genau.
Ja, weil dann die
Weil,
Erwartung da ist.
genau,
Und die
wenn du tust,
Erwartung.
was du liebst, ja, wir nehmen jetzt mal dich. Du liebst es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, du liebst es, mit Frauen zusammenzuarbeiten, deswegen machst du deinen Beruf. Und deswegen ist das so wertvoll, sich mit dir auszutauschen, weil du es eben nicht nur wegen Geld machst, sondern du tust es, weil du es liebst. Ja, so. Wenn das Motiv aber nicht echtes Interesse ist, ich interessiere mich für Menschen und ich interessiere mich, wie die fühlen, wie die es erleben und wie sie am Ende handeln und was für Muster sie haben, sondern wenn vielleicht mein Motiv Geld ist, ja, so, ich interessiere mich eigentlich nicht für Menschen, sondern mein Motiv ist Geld, dann werde ich weder verbunden mit mir selbst sein, noch werde ich dabei irgendwelche Gefühle entwickeln, sondern es wird immer rational sein. So, weil am Ende ist mein Ziel Geld. Das Ziel von dem Jäger ist vielleicht Anerkennung in seinem Jäger- und Freundenkreis, ne, dafür, dass er so ein großes Tier erlegt hat. Aber das ist das Gegenteil von Selbstliebe, Spiritualität und inneren Frieden. Selbstliebe, Spiritualität und inneren Frieden erreichst du, wenn du fühlst, wenn du sagst, wenn du es erlebst. Ich kann dir Fotos von der Decke der Sixtinischen Kapelle zeigen. Du wirst nicht wissen, wie es ist, dort drin zu stehen mit
Ja,
tausend anderen Menschen und du darfst nicht fotografieren und eigentlich sitzt es viel zu viele Menschen und trotzdem siehst du diese unglaubliche Decke. So, das heißt, wir müssen es immer erleben und wir dürfen uns darauf fokussieren, aufs Erleben. Was spüre ich gerade? Was fühle ich gerade? Wie geht es mir gerade?
voll. Und das braucht ja einfach wieder diese Bereitschaft, sich berühren zu lassen.
Und das ist etwas, du hast es eingangs gesagt, und hast gesagt, ja, wir brauchen ja andere Menschen, Partner, Partnerin, um bestimmte Dinge erleben zu können. Natürlich. Es ist ein Unterschied, ob du deinen eigenen Unterarm anfasst und streichelst oder ob es der Mensch tut, den du liebst. Das
Ja.
ist was völlig anderes.
Ja, voll.
Wir brauchen andere Menschen.
Ist so. Was glaubst du, was die größte Thematik ist, die Männer in sich tragen? Also in Bezug zu Verbindung und
Schmerz. Schmerz und Scham. Schmerz und Scham. Viele Männer, ich glaube, eines der größten Dinge, die Männer nicht fühlen wollen, wo wir über Ablehnung sprechen und über einen radikalen Gegenpol, ist Scham. Kein Mann will sich schämen. Ich glaube, das ist das Schlimmste für einen Mann, sich zu schämen. Also eine der niedrigsten Energieformen, muss man dazu sagen. Also etwas, was einem am meisten runterzieht, Scham. So, ist das Schlimmste, denke ich.
Was glaubst du, wo das herkommt?
Naja, also Männer aus meiner Generation, ich bin 83 geboren, hatten ja in der Regel noch Väter und Großväter, die ja sehr hart waren. Also mein Opa wollte zum Beispiel, dass ich mich mit 6 Jahren am kalten Brunnenwasser im Herbst wasche, weil er das gemacht hat und meine Schwester durfte drin warm duschen gehen. So, zum Beispiel, wir sollten Schmerzen aushalten, wir sollten nicht so viel reden, wir sollten mehr machen, wir sollten diese typischen Sprüche, Indianer kennen keinen Schmerz, reiß dich mal zusammen. So, das ist ja das, wie wir im Grunde genommen geprägt wurden. Und ein Mann ist halt hart, er trägt es halt einfach und hat sich nicht zu beschweren. Und trotzdem ist ja Angst da, trotzdem ist ja Scham da, trotzdem ist Minderwertigkeit da, trotzdem ist Druck da. Und das ist etwas, was viele Männer erleben aus meiner Sicht. Angst, Druck, also wir erleben dasselbe. Nur Frauen haben gelernt, darüber auch zu sprechen und es auch zu kommunizieren, weil über Ausdruck, wir sprechen etwas aus, kommt ja der Druck raus. So, und damit können wir schon sehr viel ausgleichen. Männer haben das nicht gelernt. Männer haben das nicht gelernt. Männer tragen das in sich und wissen, sind im Grunde genommen vollkommen hilflos und wissen nicht, wie sie es machen sollen. Sie machen es alleine. Sie liegen abends alleine im Bett und weinen. So, und teilen das nicht, weil das wieder Scham auslösen würde. Der Druck ist riesig in der Gesellschaft heute.
Jetzt frage ich aber was, was ich selber bei mir beobachten kann und wo ich halt selber auch nicht so richtig weiß, wo kommt dieser Gedanke her, weil es ist ja, also wenn ich mir, also wir Frauen, wir wollen natürlich einen Mann, der Emotionen zeigen kann, der Mitgefühl hat, Empathie hat, der sich auch reinfühlen kann, aber gleichzeitig wollen wir keinen zu weichen Mann.
Genau.
Also das ist jetzt ganz plump ausgedrückt und ich weiß, dass es sehr oberflächlich ist, aber ich erkenne ja auch die Verweichlichung der Männer in unserer Gesellschaft.
Ja.
Und wo ist da die Mitte? Also, weil ich meine, auf der einen Seite wollen wir jemand, der weich ist, aber nicht zu weich. Also was?
Was ist denn Männlichkeit? Männlichkeit ist es, offen zu seinen Gefühlen zu stehen und das, was ein klares Nein für dich ist, durchzusetzen. So, und das machen ja viele nicht. So, also das meine ich auch ganz ernst. Ich erzähle mal ein Beispiel. Mit der Mutter meiner Zwillinge war ich 10 Jahre zusammen. Wir waren damals, ich weiß es nicht, 2, 2,5 Jahre waren wir zusammen. Ich bin nach Hause gekommen von der Arbeit und sie hat zu mir gesagt, hey Schatz, komm mal kurz. Und ich, ja klar, habe meine Schuhe ausgezogen, meine Tasche abgestellt. Und dann sagt sie, komm mal mit. Und dann sind wir ins Schlafzimmer gegangen und dann sagt sie, guck mal hier. Ich sag, was denn? Da sagt sie, ja, schau mal, vorm Bett liegt dein T-Shirt. Wenn du abends ins Bett kommst, dann fallen immer deine Klamotten von deinem Körper ab. Manchmal räumst du die dann am nächsten Morgen gleich weg und manchmal liegt das aber auch 2 Tage hier, es stört mich. Dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, hey, stört dich das wirklich? Also ist es wirklich ein Problem? Und sie sagt, ja, voll. Und ich sage, ja, dann räum's weg. Dann hat sie die Augen aufgerissen, weil sie das von mir nicht kannte, weil sie genau wusste, wenn sie ein ernsthaftes Problem hat, bin ich da. Ich kümmere mich immer. Ich sorge dafür, dass sie sich wohlfühlt. Ich sorge dafür, dass sie Sicherheit bekommt. Wenn sie etwas hat, wusste sie, sie kann immer auf mich zukommen. Dann ist sie mir hinterhergelaufen. Ich bin dann, hab dann das Schlafzimmer verlassen und sagt, ja, wie kannst du so mit mir reden? Ich sage, guck mal, ich bin mit 16 zu Hause ausgezogen, mit meiner Mutter so eine Gespräche nicht mehr zu führen. Wir sprechen hier nicht davon, dass ich das den Haushalt so hinterlasse, dass du hier extrem viel Arbeit hast, als oder mehr Arbeit hättest, als wenn du hier alleine leben würdest. Ich räume meinen Teller alleine weg, ich mache mein Besteck alleine sauber. Ich sage, wir sprechen hier, wir haben hier kein Thema. So, und ich möchte auch nicht über die Tasse im Abwasch sprechen oder über ein T-Shirt vom Bett. Wenn du ein echtes Problem hast und dich nicht gesehen fühlst, komm auf mich zu. Rede mit mir. Ist mir wichtig. Ich will, dass es dir gut geht. Aber diskutiere nicht wegen einem T-Shirt. Wenn dich ein T-Shirt stört, räum's weg. Dann ist weg. So. Also, was ist im Grunde genommen in der Situation passiert? Ich habe ihr signalisiert, wenn sie ein echtes Problem hat, komm bitte zu mir. Ist mir wichtig. Ja, du bist wichtig. Deine Emotionen sind wichtig. Aber führe keinen Krieg mit mir, wo ein T-Shirt vom Bett liegt, sondern wenn ich das stört, räume das halt weg. So, okay. So, also ich behaupte jetzt von mir, dass es doch grundsätzlich männliche Energie war, weil ich gesagt habe, stopp. Also, ne, wenn wir jetzt hier, wenn wir reden jetzt nicht über die Tasse im Abwasch, sondern ich möchte dann eher wissen, wo fühlst du dich vielleicht wirklich nicht gesehen in der Beziehung? Ich möchte also Tiefgang, ich möchte also Gefühle, ich möchte das gerne lösen, aber ich bin nicht bereit, über ein T-Shirt zu diskutieren. Also, was für dich als Mann ein klares Nein ist, setze durch. Gehe auf das, was deine Partnerin braucht, wirklich ein. Und wir werden die Dinge nur verstehen, wenn wir mindestens zwei Fragen stellen. Beispiel, willst du mich heiraten? Ja. Warum? Was ist dein Grund? Also, wenn ich einen Menschen verstehen will, bedeutet das, ich muss ihm mit echtem Interesse begegnen. Echtes Interesse stellt Fragen. So, wie siehst du das? Wie fühlst du es? Wie meinst du das wirklich so, wie du das sagst? Was brauchst du von mir? Wo kommt denn das her? Wann hast du denn das zum ersten Mal erlebt? So. Und ich kann auch, während ich so ein Gespräch führe, Nähe herstellen. In Form von Blicken, in Form von warmen Worten, in Form von Hände halten, in Form von im Arm nehmen. Und das wird einer Frau auch immer Sicherheit geben. Und so entstehen auch tiefe Verbindungen. Und ich kann auch weinen, wenn ich traurig bin. Und ich kann mich aber trotzdem auch durchsetzen, wenn es für mich ein klares Nein ist.
Was machen wir mit den traumatisierten Männern, die einfach also die heute, sag ich mal, 40 sind, aber eigentlich in sich 8?
Gar nichts. Das ist nämlich genau der Punkt. Gar nichts. Wenn ein Mensch sein Thema lösen möchte, muss dieser Mensch sich auf die Reise begeben. Und niemand, der sich auf die Reise begeben hat, ist jemals verloren gegangen. Wenn wir aber anfangen, darüber nachzudenken, was können wir denn jetzt für die Menschen tun? Und ich nehme jetzt mal Männer und Frauen, beziehe ich jetzt mal mit ein, die wirklich traumatisiert sind. Wir können nichts für sie tun. Nichts. Die Menschen müssen selber sagen, okay, ich will das jetzt lösen. Ich habe keine Ahnung wie. Ich frage jemanden. Ich suche mir jemanden. Ich mache eine Therapie. Ich suche mir einen Coach. Ich suche mir einen Mentor. Ich fange an, Bücher zu lesen. Ich höre Podcasts, was auch immer. Die Menschen müssen bereit sein, selbst auf die Reise zu gehen. Dann können wir mit ihnen was tun.
Ja, ich denke auch, das ist für uns Frauen brutal wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass wir keine Heilung beschleunigen können mit unserer Fürsorge und Liebe. Und
Würdest du grundsätzlich behaupten, wenn du deinen Prozess der letzten 10 Jahre nimmst, war ja da nicht nur Schmerz, sondern da war ja auch sehr viel Erkenntnis in Verbindung mit Freude. Richtig oder falsch?
ja.
Würdest du Freude entwickeln, wenn ich dich jetzt dazu zwingen würde, jeden Tag Fußball zu spielen, weil ich der Meinung bin, dass das richtig wäre für dich, weil es dir Heilung bringt? Genau. Und die Menschen müssen das aber auch erleben dürfen. Die müssen erleben dürfen, hey krass, ich habe was gelöst. Es entwickelt sich wieder Freude und Glück in meinem Herzen.
Ja, und auf der
Und
anderen
das.
Seite hätte es mir auch nichts geholfen, wenn jemand die ganze Zeit in den letzten 3 Jahren an meiner Seite gesessen wäre. und mich
Ja.
gerettet hätte, weil dann wäre ich nie an den Schmerzpunkt gekommen. Also weißt du, das ist genau dieser Punkt, und das spiegel ich ja jetzt dann auf uns Frauen, weil wir ja denken, wir verstehen ja das Problem von diesen Menschen. Also das glaube ich auch. Ich glaube, dass wir Frauen das auch wirklich fühlen. Was ist
Aber
die
es ist nicht die
Problematik?
Lösung.
Das ist nicht die Lösung,
Es ist
genau,
nicht die
weil,
Lösung.
nee, weil dieses, wir können das nicht, und in dem Moment versuchen wir es zu tragen. Und wenn wir es versuchen zu tragen, dann rutschen wir in eine Mutterrolle, die enorm triggernd ist für den Gegenüber. Und dann sind wir in der Mutter-Sohn-Rolle. Und das ist genau das, was den Konflikt von damals wahrscheinlich
Und das stirbt auch
erzeugt.
Sexualität. Niemand will mit seiner
Alles
Mutter
stirbt dann.
schlafen.
Es
Ja.
ist so. Und auch wir
Die.
Frauen nicht. Wir verlassen diese Männer meistens dann, weil wir dann sagen, wir wollen
Klar.
ja kein zweites Kind. Also.
Genau. Weißt du, wie die Indigenen das machen? Das machen die seit, das machen die seit 10, 15, 20.000 Jahren. Und ich finde das so wertvoll. Und das ist aus meiner Sicht, selbst heute, wenn wir es adaptieren auf die heutige Beziehung, ist es ein wesentlicher Bestandteil, um die Beziehung zwischen Mann und Frau zu lösen. Viele indigene Stämme haben eine Person im Stamm, egal ob Mann oder Frau, das wird von Generation zu Generation weitergegeben, die hören nur zu. Egal wer oder welche Hierarchie, egal wer in diesem Stamm ein Problem hat, kann dorthin gehen. Das ist auch kein Medizinmann, ja, so, sondern du gehst dorthin oder erzählst dort von deinen Problemen. Und vielleicht hält dieser Mensch parallel noch deine Hände. Das, was so interessant ist, ist, dass dieser Mensch niemals einen Ratschlag gibt. Niemals, sondern dieser Mensch hört nur zu. Warum fühlen die Menschen sich so wohl in meiner Gegenwart? Weil ich es dir niemals wegnehme. Du darfst alles sagen, du darfst alles aussprechen, du darfst jede Emotion frei ausleben und ich werde dir niemals sagen, du bist falsch. Und das ist aber etwas, was in vielen Beziehungen heute passiert. Du siehst das falsch, du erlebst das falsch, das war eigentlich ganz anders. Es beginnt immer ein Kampf gegen die Wahrnehmung des anderen. Und niemand fühlt sich so wohl, niemand wird so wachsen, kein Mensch dieser Welt wächst an Kritik, niemand, weder Frau noch Kind noch Rentner, es spielt überhaupt keine Rolle. Wenn ich einen Menschen wirklich liebe, sage ich nicht, hey Sina, das machst du nicht gut, das ist scheiße. Wenn ich einen Menschen wirklich liebe, sage ich, schau mal, du hast das und das entschieden und das Ergebnis ist das. Du könntest jetzt zum Beispiel das tun und würdest das Ergebnis produzieren. Oder du tust das und würdest das Ergebnis produzieren. Oder du tust das und wir produzieren das Ergebnis. Womit fühlst du dich am wohlsten? Das ist Hilfe. Das ist an die Seite stellen. So. Und das ist auch etwas, was wir annehmen können. Das ist etwas, wo wir uns wohlfühlen. Das ist etwas, wo wir auch in zwischenmenschlichen Beziehungen wachsen. Aber niemand wächst an Kritik. Niemand.
Ja, ist es so.
Wir müssen's, darf deine Wahrheit neben meiner existieren?
Ja.
Schätze ich und liebe ich es dafür, dass du es anders siehst und erlebst.
Ja, und du kommst halt erst in so eine Position, sowas überhaupt zu können, wenn du aufhörst, deinen Wert über dein Gegenüber zu definieren, weil sonst koppelt sich das ja die ganze Zeit wieder.
Ganz
Wenn
genau.
die Erwartung ist, dass ich mich erst liebenswert oder geliebt fühle, wenn mich jemand liebt, dann ist es ein Kampf, den führst du ewig, weil du ihn gegen dich selber oder mit dir selber führst.
Ja, so mal Beziehungen noch schön sein dürfen.
Ja.
Ich werde immer wieder mal gefragt, Tim, brauchst du eine Frau? Nee, brauche ich nicht.
Ja.
Wofür? Ich kann meine Wäsche alleine waschen, ich kriege mein Haus alleine sauber, ich kriege meine Kohle alleine verdient, ich kriege die auch alleine mit mir und mit meinen Kindern ausgegeben. So. So, ich sag das jetzt mal ganz, ganz plump. Und als Mann kannst du auch sagen, nee, also ich muss mich jetzt auch nicht binden, ich habe 50 € in der Tasche und könnte mir auch Sexualität erkaufen. Das ist nicht dasselbe, aber es ist ja möglich, ja. Wozu brauche ich also eine Partnerin? Das heißt, ich lasse mich auf Beziehungen nur ein, wenn das schöner ist, als alleine zu sein, wenn das schöner ist, als mit meinen Freunden zu sein, lass dich doch auf einen Menschen ein, dass ich fühle mich so wohl, ich fühle mich so geborgen, es ist so schön, es ist so lustig, wir haben so viel Spaß, es ist Leidenschaft, es ist alles da, das ist, jetzt möchte ich das. Aber ich brauche diesen Menschen nicht, um meine Rechnungen zu bezahlen. Ich brauche diesen Menschen nicht, weil ich alleine nicht kann, weil dann benutze ich ihn auch nur. Ich benutze ihn dafür, dass ich nicht einsam sein kann. So entwickelt sich dann Eifersucht oder, ne, wir wollen den
Das heißt
anderen
Abhängigkeit.
kontrollieren. So, ich will den anderen kontrollieren, weil ich halte es alleine nicht aus. Das ist benutzen. Du benutzt diesen anderen Menschen. Lass dich darauf ein, wenn du dich wohlfühlst, wenn es schön ist, wenn du sagst, hey, ich bin lieber mit diesem Menschen vielleicht als mit meinen Freunden und es fühlt sich noch vertrauter an. Ich möchte neben diesen Menschen auch schlafen. Ich fühle mich sicher.
Aber was hältst du dann von diesen Familien, von den alten Familienrollen, dass Frauen, also würdest du dann, in dem Moment müsstest du ja sagen, dass jede Frau sowohl Mutter als auch Karriere machen muss. Also sie muss ja ihr Geld verdienen, weil sonst ist sie ja automatisch in der Abhängigkeit.
Nein, es gibt genügend Frauen, die wenig arbeiten oder vielleicht gar nicht zum Arbeiten kommen und ja grundsätzlich zurechtkommen. Ja, so also ein Leben leben können, ihre Rechnungen bezahlen können. Ich kann das, ich spreche jetzt auch nur von mir. Die Frauen, die mit mir zusammen waren, mussten nicht arbeiten gehen. Ich trage das gerne, ich kann das tragen. Und für mich hat das auch ein Stück weit mit Männlichkeit zu tun. Ich bezahle gerne die Rechnungen. Und das, aber auch hier ist es so, dass das jeder Mensch selber entscheiden kann. Ich habe nie gesagt, hör auf zu arbeiten. So, ich habe gesagt, wenn du, ne, wenn du das, wenn du zu Hause bleiben willst, dann sei zu Hause. Es ist in Ordnung. So, dann lass uns parallel gucken, was du eventuell nebenbei tun kannst, um dir etwas aufzubauen, was dir Sicherheit gibt.
Ja, weil ich
Ja,
glaube, das
so.
ist nämlich der Punkt, weil so kreieren wir ja wieder Abhängigkeit. Also
Genau.
finanziell. Und
Das
dann.
wäre ja dann, ne, das wäre Abhängigkeit.
Ja.
Aber ich nehme jetzt mal meine letzte Beziehung, die ging 5 Jahre. Und diese Frau hatte irgendwann den Wunsch zu tätowieren. Ich habe dann für 2.500 Euro eine gesamte Ausstattung gekauft, Tattoo-Maschine und alles, habe mich dann um den Platz gekümmert, dass sie ausgebildet wird in einem Tattoo-Studio. Bei jemandem, der leider nicht mehr lebt, an dieser Stelle ganz liebe Grüße in den Himmel an einen besonderen Menschen. Sie ist heute Tätowiererin. Sie ist erfolgreich. Wir machen die Retreats zusammen. Sie macht eine unglaublich schöne und tolle Arbeit. Aber das war natürlich ein Prozess, den wir irgendwie gemeinsam gegangen sind, weil sie irgendwann auf mich zukam und gesagt hat, ey, ich fühle hier Abhängigkeit. Ich kann gar nichts machen, weil so, ne? Weil wir genau dieses Thema hatten. Und dann haben wir uns damit auseinandergesetzt und gesagt, hey, was brauchst du, was willst du gerne machen? Und dann ist das irgendwie entstanden. Und heute macht sie eine unglaublich wertvolle und teilweise sehr spirituelle Arbeit. Also
Ja, okay.
Kommunikation.
Kommunikation. Ja, für uns Frauen, glaube ich, sehr wichtig.
Ja.
Bei Männern weiß ich manchmal nicht.
Ja, weil du ja Nähe darüber erlebst.
Ja.
Ja, so. Das ist, und Männer erleben das einfach anders. Das haben wir ja eingangs besprochen. Aber das wäre tatsächlich was, was ich mit dir gerne nochmal besprechen würde. Vielleicht nicht heute. Wir haben ja wieder viel gesprochen. Ich würde das auch gerne nicht allzu lang halten, dass die Leute dranbleiben können. Lass uns doch das Thema Kommunikation Mann und Frau nochmal aufgreifen und dazu nochmal einen Podcast machen.
Super gerne, ja. Schön.
Ja.
Gut.
Voll
Dann
schön.
danke ich dir sehr für diesen Einblick und ja, auch einfach diese Gedankenanregung. Ich finde es immer so spannend, weil man einfach das Gefühl hat, so weil ich will doch einfach eine schöne Beziehung und aber das auch mal zu definieren und dann zu und dann für mich ja auch, also ich finde es so krass, was mir einfach bewusst wurde in den letzten Jahren, du kannst niemanden in seine Heilung bringen, durch seine Heilung führen, aus seiner Heilung rausholen, aus seinem Schmerz. Das geht nicht, weil, also auf tieferer Ebene würde ich sagen, weil jede Seele einfach genau ihren Prozess gewählt hat. Und ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, ich habe 7 Jahre versucht, meinen Ex-Freund umzudrehen.
Ja,
Wirklich.
klar.
Also jetzt ist mir das natürlich bewusst. Damals hatte ich natürlich 1000 Gründe, warum, wieso, weshalb das besser für ihn ist und habe alles erkannt, alles gesehen. Es war alles mein eigenes Leid da drin, in der Hoffnung, wenn er das macht, dann geht es mir ja besser. Und eben, dann kam dieser eine Moment, also Trennung, so hat nichts bewirkt, es hat nichts verändert. Ich erlebe das ja alles mit, weil er der Vater meiner Tochter ist. Das heißt, wir sind ja noch in Verbindung dadurch. Und dann ist ein Szenario passiert vor ein paar Monaten, das hat sein ganzes Leben verändert. Und dieses Szenario hatte nichts mit mir zu tun, hatte nichts mit einer anderen Frau zu tun, sondern einfach mit seinem größten Schmerzpunkt. Und zwar seine Funktion, seine Kontrolle, sein Körper. Und dieser Moment musste passieren. Und ich habe richtig gespürt, jetzt ist er bereit. Jetzt. Und da konnte ich tun und machen, was ich will. Jetzt ist er bereit. Und ihn dann auch dort aber zu lassen, weil da kam ja sofort altes Muster bei mir hoch. Weil er mich dann angerufen hat nachts und eben geschildert hat von der Situation. Und ich war sofort, okay. Und dann ich so, nein, Sina, genau hier. Genau hier lässt du ihn jetzt. Du kannst da sein in den Momenten, wo du fühlst, dass es richtig ist, aber nicht aus einer Motivation. Jetzt muss er da bleiben, weil irgendwann ging es ja nicht mehr um mich, es ging ja dann nur noch um unsere Tochter. Ja, dann kann er ja der Vater sein. Es ging ja gar nicht mehr darum, ein Mann für mich zu sein, sondern ein Vater. Also es war einfach nur umprojiziert im Endeffekt. Aber zu sagen, okay, und jetzt wird er fallen. Und dieses Fallen wird seine Rettung sein. Und er wird es aus eigener Kraft schaffen. Und nur durch das Gefühl passiert Veränderung. Amen.
Amen. Dankeschön.
Ich danke dir. Also, Tim, dann würde ich sagen, machen wir noch eine weitere Folge irgendwann in den nächsten Wochen. Und zum Thema Kommunikation freue ich mich drauf. Ich danke dir sehr.
Ich mich auch.
Und an alle da draußen. Danke fürs Zuhören. Falls ihr es noch nicht bestellt habt, bestellt mein Buch nächste
Bestellt
Woche.
Sie das Buch, das kann
Es ist
einfach nicht
angekommen,
wahr
ich habe es
sein.
noch nicht aufgemacht. Ich bin
Ja.
todesnervös. Ich sage es, ich bestellt mein Buch. Oh, okay, danke dafür. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.